Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist nun Andreas Bovenschulte, Bürgermeister von Bremen von der SPD. Guten Morgen, Herr Bovenschulte.
Guten Morgen, Frau Engels.
Ziehen Sie sich den Schuh der Mitverantwortung dafür an, dass es gestern noch keine Beschlüsse gab?
Ich finde, das ist ein durchaus normaler Prozess. Wenn es um viele Milliarden Euro geht, dann verhandeln Bund und Länder natürlich hart, wer die Kosten tragen muss. Weil keiner hat ja irgendeinen Euro über auf der Bank liegen, sondern für alle bedeuten ja zusätzliche Ausgaben auch erhebliche zusätzliche Belastungen. Wichtig ist aber, diese Verhandlungen zwischen Bund und Ländern führen nicht dazu, dass sich die Umsetzung der Gaspreisbremse, der Strompreisbremse oder der Entlastungspaket in irgendeiner Weise verzögert. Da sind ja die internen Diskussionen über die Kostenaufteilung nach außen hin, was die Bürgerinnen und Bürger betrifft, wird ja mit Hochdruck weiter an der Umsetzung aller Vorhaben gearbeitet.
Daran wird gearbeitet, aber wann kommt das denn? Gerade bei der Gaspreisbremse ist da ja noch alles unklar.
Nein, es ist nicht alles unklar, aber es ist natürlich eine komplizierte Sache, die wir da ins Werk setzen wollen oder die der Bund ins Werk setzen will. Dafür gibt es ja wenig Vorbilder und das muss gut durchdacht sein. Man sieht ja an der Gasumlage, die schnellsten Lösungen sind nicht immer die besten Lösungen. Es soll jetzt am nächsten Montag eine Kommission, eine Expertenkommission einen konkreten Vorschlag für eine Gaspreisbremse vorlegen und auf dieser Grundlage wird dann verhandelt und diskutiert werden, in erster Linie natürlich vom Bund, aber auch von den Ländern, ob das so umzusetzen ist, was sich die Expertinnen und Experten vorstellen. Und dann muss es sehr schnell, möglichst noch im Oktober, zu einer Grundsatzentscheidung kommen und dann muss das Gesetzgebungsverfahren durchgeführt werden. Das ist ja ziemlich schnell.
Vor einer Stunde hatten wir aber Achim Derks, er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags im Interview und er sagte, für viele Unternehmen, die jetzt schon mit diesen hohen Energiepreisen kaum noch zurechtkommen, gehe es eher um Tage, muss dann nicht noch mehr Beschleunigung sein.
Gut, also wenn es um Tage geht, dann lässt sich das mit so einem Programm natürlich einfach verwaltungsmäßig nicht umsetzen. Dann bedarf es Härtefallregelungen und Härtefallfonds, die es ja durchaus auch in verschiedenen Bereichen gibt. Es gibt ja jetzt schon Programme, an die Anträge gestellt werden können zur Unterstützung. Das gibt es auf Bundesebene, das gibt es letztendlich an Nothilfeprogrammen, auch auf Länderebene. Aber wir reden ja hier darum, Hilfe zu leisten für Zehntausende oder Hunderttausende von Unternehmen. Dafür ist ja der Strompreisdeckel und der Gaspreisdeckel neben der Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger auch gedacht. Und das muss natürlich vernünftig umgesetzt werden. Wem hilft denn ein Schuss aus der Hüfte, der hinterher so viele Probleme in der Praxis aufweist, dass man damit nicht arbeiten kann?
Die Ausgestaltung muss also stimmen, dass Ihr Punkt dazu ist angekommen. Schauen wir auf die grundsätzliche Finanzierung. Da haben ja die Länder beklagt, schon bei dem dritten Entlastungspaket habe der Bund einfach Maßnahmen beschlossen, die dann aber die Länder tragen sollten und es sei auch unklar, wie das jetzt aufgeteilt werden soll. Aber zumindest hat ja, wir haben es gerade gehört, Bundeskanzler Scholz gestern einen Rahmen gesetzt, 240 Milliarden Euro von der erwarteten Gesamtsumme von 295 Milliarden Euro will der Bund tragen. Da können die Länder doch eigentlich jetzt mit dieser Differenz, die da noch zu tragen ist, rechnen, oder nicht?
Also, man muss ja sehen, das habe ich am Anfang schon gesagt, das ist für alle Ebenen des Staates eine extreme Belastung, was im Moment stattfindet. Und wenn man einmal nur mal den Betrag nehmen würde, der nach der Berechnung des Kanzlers auf die Länder entfallen würde, 45 Milliarden Euro, dann nehme ich 1% und habe die Summe, die auf Bremen entfallen würde, 450 Millionen Euro insgesamt. Das wäre ja ein riesiger Betrag, der natürlich im Haushalt nicht vorhanden ist, genauso wenig wie in allen anderen Ländern. Und deshalb ist ganz klar, dass über die Kostenverteilung so, sage ich mal, intensiv und mit verstärkter Höflichkeit gerungen wird. Und die Argumentation der Länder ist ja auch klar. Wir erkennen an, wir müssen einen fairen Anteil leisten. Wir erkennen auch an, dass der Bund eine Menge machen muss. Wir sagen aber auch, der Bund ist mit Abstand die stärkste Gebietskörperschaft, die stärkste Einheit. Er kann sich besser als die Länder verschulden. Er hat geringere Zinsen am Kapitalmarkt. Er kann notfalls die Steuern zur Refinanzierung erhöhen und so weiter und so fort. Und deshalb ist es aus unserer Sicht auch ganz klar, der absolute Löwenanteil der Krisenfinanzierung, der muss vom Bund getragen werden.
Sie sprechen es an, mit verstärkter Höflichkeit werde da verhandelt. Auf der anderen Seite kann man ja auch die Verhandlungsstrategie der Länder etwas in Frage stellen. Kurz vor dem Treffen mit Bundeskanzler Scholz hatten Sie ja schon zu 16 Beschlüsse gefasst, die eigentlich eine Art Ultimatum an den Bund darstellen, dahingehend, er soll das gesamte Wohngeld, das ja ausgeweitet werden soll, finanziell übernehmen. Er soll die Regionalisierungsmittel erweitern. Wundert es Sie da, dass Sie da erstmal auf Widerstand im Kanzleramt sprechen, wenn Sie so hart auftreten?
Na, überhaupt nicht. Man definiert als Länder seine Verhandlungsposition. Und dann kann man nicht erwarten, dass der Bund sagt, oh nee, das ist ganz klar, ihr habt eure Verhandlungsposition definiert, die übernehme ich jetzt zu 100%, sondern dann beginnt das, was auch im normalen Leben jeder kennt, es wird verhandelt. Und natürlich geht's dann hin und her und ich bin sicher, ich bin fest davon überzeugt, dass am Ende eine Lösung stehen wird. Und die wird so sein, dass die Länder natürlich auch einen großen Teil der Krisenlasten übernehmen müssen. Der muss aber tragbar sein für die Länderseite. Und da werden wir an den einzelnen Punkten mit guten Argumenten jeweils weiter verhandeln. Aber natürlich mit dem Ziel der Einigung. Das ist auf Seiten des Bundes auch so. Und wichtig ist aus meiner Sicht Folgendes. Die interne Diskussion über die Kostenverteilung zwischen Bund und Ländern, die darf nicht dazu führen, dass die Umsetzung nach außen verzögert wird. Und das ist mit der Diskussion gestern nicht der Fall. Da laufen die Prozesse der Umsetzung der Gaspreisbremse, der Strompreisbremse und des Entlastungspakets 3, die laufen ja einfach weiter. Da werden wir uns jetzt natürlich auch im Lichte zum Beispiel der neuen Steuerschätzung Ende Oktober weiter darüber unterhalten müssen, wie die Kostenverteilung ist. Aber wir werden alles dafür tun, dass es bei der Umsetzung nach außen zu keiner Verzögerung kommt.
Das sagen Sie jetzt. Wir haben ja auch schon Stimmen gehört, beispielsweise aus Bayern, die nach den jetzigen Eckdaten das dritte Entlastungspaket so nicht umsetzungsfähig sehen. Sie glauben, es geht dann doch schnell genug, dass man dann, wenn man die Steuerschätzung auf dem Tisch liegen hat, auch ganz schnell Mehrheiten findet unter den Ländern, um diese Beschlüsse und damit auch verbundene Kosten für die Länder mitzutragen?
Ja, natürlich, weil jeder, der nachher einem Entlastungspaket nicht zustimmt, der gerät ja auch unter Druck gegenüber seinen eigenen Unternehmen und seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern. Na, das ist ja auch politisch zu rechtfertigen, wenn man sagt, du, ich habe verhindert, dass die Wohngeldreform kommt mit meiner Stimme im Bundesrat oder ich habe verhindert, dass das Bürgergeld erhöht wird oder ich habe verhindert, dass es zusätzliche Hilfen für die Krankenhäuser oder in anderen Bereichen gibt. Das sind ja auch Punkte, über die wir noch diskutieren müssen, die wir aber endgültig erst entscheiden können, wenn das Modell für die Gaspreisbremse vorliegt. Erst dann werden wir sehen, gibt es übrigens noch Lücken, gibt es noch spezifischen Unterstützungsbedarf. Und all diese Dinge, die verhindert man ja nicht einfach so aus Schierschandudel, wie wir in Bremen sagen würden im Bundesrat, weil die Konsequenz wäre ja, dass die Hilfe nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Und das ist ja auch kein politisches Erfolgsrezept.
Die Modelle für die Gaspreisbremse, Sie haben es gerade angesprochen, müssen erst noch kommen. Aber ein Modell hört man ja immer wieder, das Modell, das vorsieht, dass 80% des Gasverbrauchs der Privathaushalte verbilligt werden wird und der Rest dann voll zu Buche schlägt. Ist das ein Modell, bei dem Sie dabei wären?
Na, das ist zumindest ein Modell, über das man intensiv diskutieren muss. Das hat ja erstmal den Vorteil, dass es im Kernbereich eine deutliche Entlastung vorsieht. Übrigens ehrlicherweise nicht auf das Niveau der Preise von vor der Krise. Das muss einem klar sein. Das Runterdrücken der Preise wird erheblich sein, aber die Preise werden immer noch höher sein als vor der Krise. Bei dem 80%-Modell gibt es natürlich noch weiterhin einen starken Sparanreiz, also möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Den brauchen wir ja, damit wir unsere Gasspeicher weiter gut auffüllen können. Andererseits muss man natürlich sagen, bei den steigenden Preisen, auch wenn man sie runterdrückt, gibt es den Sparanreiz ohnehin, selbst wenn man nicht nur von einem 80%-Kontingent ausgeht. Also da wird man nochmal im Einzelnen abwarten müssen, was die Expertinnen und Experten empfehlen. Aber ein denkbares Modell ist das 80%-Modell schon. Gibt allerdings auch andere Modelle. Und über die wird man auch beraten müssen.
Das ist das 50-50%-Modell, das beispielsweise Kleingewerbe und größere Firmen zumindest die Hälfte tragen müssen.
Ja, das ist das 50-50-Modell. Man kann natürlich jetzt auch beliebige Modelle machen. Also wenn man das 80%-Modell bezieht sich ja auf ein bestimmtes Kontingent des Vorjahres. Man könnte theoretisch auch sagen, man arbeitet gar nicht mit der Bezugsgröße Vorjahr, sondern mit einer Aufteilung einfach der Preissteigerung, wie sie sich ergeben hat. Und die kann man dann 50-50 oder 60-40 oder 70-30 oder wie auch immer verteilen, was finanziell möglich ist. Das hätte den Vorteil, dass weniger Verwaltungsaufwand zu treiben wäre, hätte den Nachteil, dass der Sparanreiz geringer ausfällt und dass man nicht die Leute mit weniger Geld bevorzugt. Das ist bei dem Grundkontingentmodell der Fall. Da haben diejenigen, die, sage ich mal, weniger Wohnraum haben und deshalb auch weniger Heizenergie aufwenden, die haben dann bessere Karten als die, die eine große Villa heizen müssen.
Andreas Bovenschulte, Bürgermeister aus Bremen von der SPD. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.